ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Und da ist es wieder soweit. Eine neue Runde Elefant, Tiger und Co. Der Podcast steht an. Heute eine richtig große Runde. Ich habe mal wieder das große Glück, zwei Gäste hier zu haben. Warum, das werden wir gleich erfahren. Es geht natürlich wie immer um ein sehr interessantes Tier, aber das braucht doch tatsächlich noch ein bisschen Anschub, ist zumindest meine Meinung. Da habe ich zunächst Kirsten Roth. Kirsten, sei herzlich willkommen mal wieder hier im Podcast.
Schönen guten Morgen, ich freue mich.
Ich mich auch. Und dazu noch, weiß Gott, kein Neuling im Zoogeschäft, aber ein Neuling hier beim ETC-Podcast, Senior-Kurator Johannes Pfleiderer. Johannes, sei herzlich willkommen.
Vielen Dank, schönen guten Morgen.
Johannes, Senior-Kurator klingt jetzt immer ein bisschen älter, als du tatsächlich bist. Senior-Kurator, was darf man sich darunter vorstellen? Du bist quasi für den halben Zoo oder für den ganzen Zoo zuständig, was die Tiere angeht?
Ja, quasi für den halben Zoo. Es ist so eine Art zoologischer Abteilungsleiter. Davon haben wir zwei. Bei mir ist es halt sind es die Bereiche Afrika, Asien, Pongoland, Südamerika und Feuerland. Also quasi alles, was in der Zoologie so an Planung, Entscheidungen anfällt, überverantwortet ist.
Genau. Da steht auch schon einiges auf der Visitenkarte, ich merke das schon. Das Tier heute ist garantiert auch planerisch, glaube ich, eine Herausforderung. Zumindest habe ich das aus den bisherigen Elefant, Tiger und Co. Folgen so wahrgenommen. Ich offenbare jetzt natürlich mal den Namen. Es geht um das Anoa. Das klingt natürlich im ersten Moment, als würde es uns von Hawaii rüber grüßen. Aber zumindest um eine Inselgruppe dreht sich's doch wohl. Johannes, stell kurz das Anoa vor. Was darf man sich darunter vorstellen?
Genau, wir sind zwar nicht in Hawaii, aber immer in Indonesien. Also das Anoa ist die kleinste Wildrindart der Erde. Verwandter entfernt von den Wasserbüffeln, aber eben im Mini-Format. Und die kommen von der indonesischen Insel Sulawesi, was ja auch so ein Schmelztiegel ist zwischen Australien und Asien. Und dort kommen eben die Anoas vor. Die Taxonomie der Anoas ist immer noch so ein bisschen umstritten, ungeklärt. Klassisch wird zwischen einem Tiefland-Anoa, was bei uns auch gehalten wird, und einem Berg-Anoa unterschieden. Also wir haben noch ein altes Berg-Anoa im Zoo Krefeld, ansonsten die Tiefland-Anoas, aber was wir genau in Europa haben, wo die herkamen damals bei den Importen in den 60ern, das muss man noch ein bisschen zurückverfolgen. Im Endeffekt arbeiten wir jetzt mit dem, was wir hier haben. Die Art ist auch sehr variabel und es ist eben eine extrem spannende Art als Mini-Inselform, wie es ja bei vielen anderen Tiergruppen auch gibt,
ja.
Und zugleich eben auch hochgefährdet.
Kirsten, Mini-Windrill, nochmal. Mini-Wildrind, da kann man sich im ersten Moment noch nicht allzu viel drunter vorstellen. Ich nehme ja jetzt erstmal die klassische Kuh auf die Hälfte reduziert. Komme ich da zum Anoa oder ist das jetzt zu bullig?
Nee, das ist schon ein ganz guter Vergleich. Also wir bewegen uns vom Gewicht her in einem Spektrum bis zu 220 Kilogramm. Aber das ist wirklich zumindest von der Kraft also nicht zu unterschätzen. Also das sind absolute Powerpakete. Da ist wirklich jeder Zentimeter ein Muskel. Das ist unfassbar.
Stämmiges Tier oder eher so elegant geformt?
Also es ist schon, ich würde jetzt nicht sagen kofferförmig, aber es ist schon so, sag ich, robust gebaut, das schon. Aber was halt wirklich Wahnsinn ist, was die Tiere für eine Kraft haben. Also das sollte man in keinem Fall unterschätzen. Jeder, der Anoa schon mal in Aktion gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, warum sie auch nicht als normale Wildtierrasse eingeordnet sind, sondern auch höher gestuft sind. Wir haben ja verschiedene Klassifizierungen von Sicherheitsvorschriften, wo wir die Tiere eingruppieren. Wir sprechen davon S3-Tieren, was wir ja auch haben mit unseren Großkatzen zum Beispiel. Aber das Anoa kratzt schon tatsächlich an der Grenze. Also ist noch S2 eingeordnet, aber ich sag mal, das Handling, was ich früher kennengelernt habe, noch in der Ausbildung, wo man zu den Anoas reingegangen ist, das ist schon gut, dass es jetzt nicht mehr so ist. Man könnte noch reingehen, die vertrauten Pfleger, so ist es jetzt nicht, aber jeder, der schon mal gesehen hat, wie das Anoa angreift, und ich habe auch schon mal den Vorgänger aus dem Bereich Asien, den Bereichsleiter, den Herrn Kuschel, erlebt, wie der im Endeffekt dem Anoa unterlegen war. Also das gibt wirklich Verletzungen, die sind ja nicht von schlechten Eltern. Also kann durchaus tödlich enden.
Ein Tier, vor dem man also wirklich tatsächlich auch Respekt haben muss.
Definitiv.
Wir haben ja bei euch immer so ein paar Sachen, die könnte man fast mit so einer Seifenoper vergleichen. Also aktuell gibt es ein Paar, das sind Pavel und Tina. Ganz frisch beieinander.
Ja, ganz frisch beieinander. Also wir haben die Konstellation, wie sie jetzt ist, seit 2022. Da haben wir unsere vorherigen Tiere, die älteren Tiere, abgegeben an den Zoo Wutsch. Also gerne als Lodge bezeichnet, aber ich habe jetzt von den Kollegen, die hier waren, gehört, dass man es Wutsch ausspricht.
Wir nehmen es hier genau, jawohl.
Genau. Und im Gegenzug haben wir eben aus Prag Pavel, den Bullen im besten Alter, erreicht. Also er ist jetzt 9 und haben uns auf die beiden fokussiert. Die waren schon mehrfach zusammen. Beim ersten Zusammentreffen waren wir sehr positiv gestimmt. Ja. Aber das Zusammentreffen war recht rabiat. Wir mussten sie wieder trennen, was auch alles gut lief. Wir haben uns gut vorbereitet. Man muss eben auch wissen, es kann bei den Tieren auch wirklich zwischen den Tieren ins Auge gehen. Also die können sich auch wirklich schwer verletzen, bis hin zu tödlich verletzen im schlimmsten Fall. Dementsprechend muss man so eine Zusammenführung so gestalten, dass man eben auch für alle Eventualitäten gewappnet ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben jetzt seither sie noch mehrfach zusammen gehabt, was deutlich besser lief. Pavel war eben noch sehr unerfahren, also das war jetzt seine erste Verpaarung und wir haben beim letzten Malen auch Aufreiten alles Mögliche beobachtet, aber bisher ist noch keine Trächtigkeit eingetreten und historisch gesehen haben wir eine lange Geschichte in der Anoa-Haltung. Wir haben die Art seit 1969 und Leipzig ist auch einer der Hauptzoos, der den aktuellen Zoobestand aufgebaut hat. Also 1972 gab es die erste Nachzucht in Leipzig und dann bis 2012 sind 33 Kälber aufgewachsen und wurden in ganz Europa und bis in die USA hin verteilt. Und jetzt haben wir eine längere Durststrecke, hatten gehofft, dass wir die mit dem Paar jetzt schon beenden können. Aber wir werden uns jetzt dann auch demnächst nochmal ein weiteres Eisen
setzen.
Wir werden uns noch ein weiteres Eisen ins Feuer holen, um da dann vielleicht voranzukommen, weil wir ja zum Glück eben auch im Zuchtprogramm den Status haben, dass wir eben ein langjähriger, erfahrener Halter sind. Und man da eben versuchen will, die Zucht noch ein bisschen hochzufahren, weil eben der Bestand in Europa auch zeitweise ein bisschen geschrumpft ist. Jetzt haben wir eine Phase, wo es wieder besser aussieht, aber man will halt auch die Zucht noch weiter intensivieren, um den Bestand von dieser bedrohten Art in den Zoos noch weiter aufzubauen.
Carsten, ich habe gerade von Elefant, Tiger und Co. noch dieses Bild vor mir, wo quasi eine dieser Zusammenführungen von Pavel und Dina stattgefunden haben. Also ihre Anlage, und die war umstellt. Quasi von euch, von Johannes und also da waren mehrere Pfleger, waren damit am. Warum ist das bei denen so schwierig? Die begegnen sich sonst im Stall oder tagtäglich nicht?
Ja, also bei den Tieren ist es wichtig zu wissen, dass das Einzelgänger sind. Das bedeutet, die treffen wirklich bloß während der Paarungszeit aufeinander. Und wir reden da nicht von mehreren Wochen, wo das Männchen die Möglichkeit hat, erfolgreich zu decken, sondern das ist wirklich eine ganz, ganz kurze Phase. Wir sprechen da von der Hitze, die Tiere zusammenzulassen und die Wahrscheinlichkeit.
Sind das Tage oder Wochen?
Ja, also wir sprechen von anderthalb, maximal 2 Tage. Okay. Es gibt bei einem guten Paar auch die Möglichkeit, 3 Tage Deckakte zu beobachten. Aber darüber hinaus, wenn ich habe mal überlegt gestern, wie lange ich jetzt die Anoas ja auch kenne. Und das sind ja mit Lehre jetzt gesprochen auch schon 20 Jahre. Ich habe nicht erlebt, dass wir längere Deckphase hatten. Es bedarf auf jeden Fall einer guten Vorbereitung und auch einem Team, wo man wirklich sagt, also die haben da ein Auge drauf. Und das war jetzt die Phase, die wir genutzt haben. Ne? Also wie Johannes schon sagte, die Tiere sind jetzt nicht frisch bei uns. Aber es ist so, dass wir das Problem hatten, dass das Weibchen nicht regelmäßig in den Zyklus kam. Also das heißt, man kann schon genau ausrechnen. Ja. Und das machen wir auch als Pfleger, um halt die Verpaarung genau zu planen, dass wir nicht zu einem falschen Zeitpunkt zusammenlassen, wo ein Verletzungsrisiko erheblich höher ist. Also das heißt, wir wissen genau, nach wie vielen Tagen das Weibchen normalerweise wieder in die Hitze kommt. Aber das war bei Tina überhaupt nicht regelmäßig. Ne? Also sie hat nicht die typischen Brunftanzeichen gezeigt, die wir sonst hatten. Also meistens laufen die Kühe dann viel mehr und die rufen auch die Männer, beziehungsweise die Männer markieren die Reviere viel mehr, rufen die Weibchen. Aber all das hat im Endeffekt nicht gepasst. Also nicht zu der Erfahrung, die wir aus den anderen Haltungen oder aus den anderen Verpaarungen hatten. Und das war im Endeffekt die Herausforderung jetzt für uns und für das Team, zu sagen, okay, wir überwachen die wirklich streng. Wir haben auch sehr engagierte Kollegen gehabt, wie ich finde. Also das bedeutet, die sind auch selber dann nochmal rumgefahren in verschiedenen Zoos. Also es gibt halt nicht so viele Halter in Europa. Da gibt es nicht so viel Expertise. Und dennoch waren da wirklich die Kollegen sehr umtriebig und haben sich da wirklich nochmal richtig informiert. Wir haben nochmal Filme gemacht von unseren Tieren, wie die sich verhalten, ne? weil das so für uns nicht typisch war oder wir halt einfach nochmal das ganze Spektrum gerne abdecken wollten und haben uns da jetzt wirklich, muss man sagen, langsam rangetastet. Ne? Also wir waren wirklich vorbereitet. Also da gehört ordentliches Werkzeug dazu, nicht um irgendwie die Tiere zu verprügeln, wenn sie sich denn miteinander dann verklüngeln, weil da kommt man nicht dazwischen. Also da kann man mit einer Schaufel agieren, wie man will. Da geht es nur um Geräusche zu machen und im Endeffekt versuchen, eine Sekunde zu erreichen, wo man die Tiere trennen kann. Und deswegen sind da wirklich an jeder Ecke die Leute notwendig, dass man sagt, wir können sofort eingreifen. Weil sollten die sich irgendwo stellen, dann haben wir ein großes Problem.
Johannes, wie darf man sich die Situation dann vorstellen? Ihr steht beide bewaffnet oder ihr steht alle bewaffnet, sagen wir mal, mit Becken oder mit Trommel außen rundherum und die beiden kommen, sagen wir mal, zusammen. Was sind für euch die Zeichen, die euch sagen, das wird jetzt brenzlig oder das könnte tatsächlich Liebe sein?
Ja, also wir haben die Möglichkeit, einen Rundlauf zu schaffen. An beiden Enden gibt es einen Durchgang. Die müssen auch beide offen sein. Aber zugleich muss schon mal da jeweils einer dort sein, damit man, wenn man die trennt und der eine durchläuft, zumachen kann. Ich war beim ersten Zusammenführen, war ich derjenige an dem Schieber, an einem Verbindungstor, musste dann da zumachen, weil im Endeffekt ein gewisses Maß an Jagen, an spielerischen Kämpfen mit ihren ja doch recht kräftigen Hörnern ist auch normal. Wenn aber der Punkt kommt, dass ein Tier ausweichen will, dass das andere Tier wirklich statt nur so ein bisschen zu spielen anfängt, wirklich auch den Kopf so zu drehen, damit dass die spitze, scharfe Seite drauf geht, dann wird es kritisch. Wir haben damals beim ersten Zusammenführen auch überlegt, ob wir diese Schutzzapfen beim Mann drauf machen sollen, weil es damals noch immer ein bisschen aufwendiger war. Mittlerweile können wir es durch Training viel einfacher machen. Wir haben auch mehrfach schon abgefallene Schutzzapfen, mussten wir ersetzen. Wir waren sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil obwohl Pavel am Kontaktgitter sehr, sehr lieb ihr gegenüber war, war er beim direkten Kontakt relativ aggressiv. Ich denke mal, er war wahrscheinlich überfordert, weil es eben seine erste Zusammenführung war. Und dementsprechend, man muss einfach Werkzeug haben, um die Tiere kurz aus ihrem Drang rauszuziehen. Und in der Sekunde hat dann das andere Tier die Gelegenheit, wegzukommen. Und man muss halt dann wirklich sofort hinter dem Tier den Schieber zumachen, was auch gut geklappt hat beim Trennen. Und die letzten Male war es jedes Mal eine Steigerung. Also wir hatten keine problematische Aggressivität mehr. Wir hatten wirklich auch das Interesse und noch kam es halt nicht komplett zum Zug. Also ich meine, es gab schon Deckversuche, aber offenbar nicht erfolgreich. Wir waren nicht ganz sicher von den Beobachtungen. Man muss einfach bereit sein oder vorbereitet sein, dem Tier, was in dem Fall unterlegen wäre, die Zeit zu verschaffen, die Sekunden, um eben wegzukommen. In der Natur ist es so, die kommen in dichten Regenwald vor, brechen auch mit ihrer stämmigen Bauweise durchs Unterholz, da ist es halt einfacher wegzukommen.
Ja, ja, ja.
Das müssen wir halt so ein bisschen bei uns herbeiführen und wir müssen halt an den Signalen den Zeitpunkt ablesen, wo wir sie zusammenlassen. Und da muss man auch sagen, da haben wir auch nach Austausch mit den Kollegen in Prag, was ja so einer der Zoos ist, mit dem wir engsten Austausch haben auf verschiedenen Ebenen, auch bei Schuppentieren, allem Möglichen, da haben wir uns abgestimmt. Die hatten jetzt auch mehrfach noch erfolgreiche Nachzuchten, auch unser Pavel ist ja in Prag geboren worden und dort macht man es so, dass man die Tiere nicht erst, wenn die Hitze eintritt, zusammenlässt, sondern kurz davor, weil deren Beobachtung ist, dass der Bulle dann etwas entspannter ist, wenn er nicht quasi komplett im Hormonrausch der Kuh gegenübersteht, sondern erstmal, dass dann sie kennenlernt und das dann quasi eintritt. Und das hat
wenn er weiß, jetzt ist schon Prüfungssituation, dann tritt er durch
sozusagen. Ja, okay. Und das hat sich gut bewährt. Wir haben auch eine Kollegin dahin geschickt, dass sie das nochmal sich angucken kann, was auch, glaube ich, sehr hilfreich war. In der Zoogemeinschaft sind wir auch eine große Familie, wollen gegenseitig auch vorankommen. Und da kann man sich eben auch die Erfahrungen anderer zunutze machen. Also auch Anoas sind Charaktertiere, haben auch verschiedene Persönlichkeiten. Und was bei uns mit diesem Management damals funktioniert hat, das kann man halt nicht auf jedes Tier übertragen. Ich kenne auch die alten Geschichten von den Zuchtbahnen hier in alten Jahren, die wohl lahmfromm waren im Umgang mit ihren vertrauten Pflegern. Aber man muss sich an die Realitäten anpassen und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir so ein bisschen auch den Tellerrand erweitern und da auch uns mit anderen austauschen. Und wir hoffen eben, dass wir jetzt in den nächsten Schritten irgendwann auch das Ziel erreichen, dass wir nach längerer Pause auch hier wieder einen Anoa-Kalb haben werden.
Aber es ist schon krass, wenn ihr einerseits selbst bei der Verpaarung euch freut, wenn es zu keinen Aggressionen kommt. Wie ist denn dann der normale Alltag mit den beiden? Die sehen sich nicht oder riechen sich nur?
Doch, also das ist an sich ist das sehr entspannt. Also Anoas sind generell immer sehr freundlich. Das ist jetzt nicht von Grund auf ein aggressives Tier. Ne? Ja. Also ja, welche Tiere sind von Grund auf aggressiv? Aber ich sag mal, die können halt von einer Sekunde auf die andere umschalten. Wenn eine Gefahr kommt, ist die Reaktion Flucht. Also es sind schreckhafte Tiere, die müssen sofort reagieren und im Endeffekt nicht wie eine Kuh auf der Weide sich erstmal die Situation angucken, sondern die müssen wirklich rennen, das sichert das Überleben. Selbst wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben einen guten Umgang mit den Tieren zusammen, aber es kommt ja trotzdem immer noch was von außen. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum, wir haben die Besucher um uns rum, wir haben Flugzeuge über uns drüber. Alles, was die Tiere kennen, ist total Alltag, alles okay, aber sie können auch wirklich von einer Sekunde auf die andere umschalten. Das muss man einfach wissen. Und die können sich sehen, also sie sind quasi direkt an einem Zaun, wo sie auch durchschnüffeln können. Das ist auch für uns wichtig, weil wir halt so auch nochmal sehen, okay, wie verhalten sie sich, wie steigert sich das Verhalten. Ne? Darüber, über dieses Monitoring haben wir ja dann im Endeffekt auch die Entscheidung getroffen, wann der richtige Zeitpunkt ist, zusammenzulassen. Und ja, an sich sind die sehr freundlich, ne? Aber es kann auch anders sein. Wir hatten zum Beispiel zwei Bullen nebeneinander und haben laut Literatur auch die Zaunhöhe eingehalten, die das Übersteigen des Zauns quasi verhindert. Und dennoch war das so, dass wir halt eine neue Kuh bekommen haben und die zwei Bullen sich quasi so hochgeputscht haben. Also wäre ich nicht selber da gewesen, hätte es gesehen, ich hätte es nicht geglaubt. Das ist wirklich dann, das eine Tier, der Hermann, ist wie ein Affe gewesen und ist dann über diesen Zaun geklettert, ne, also der über 2 Meter ja war. Ja. Das war noch eine Aufstiegshöhe, weil wir schon wussten aus England, dass der sehr, sag ich mal, aktiv ist. Auch,
also nicht gesprungen, sondern geklettert? Nee,
also wie geklettert. Ne? Ja. Der hat sich richtig eingehakt quasi mit seinen Hinterläufen und ist dann drüber. Und ja, und dann war es spannend. Und
wollte seinen Konkurrenten quasi vertreiben?
Genau, oder? Also vertreiben bzw. töten. Der ist schon richtig aktiv in den Bauchraum oder auf den Bauchraum gegangen. Der wusste schon, wohin stechen musste. Also ich glaube jetzt nicht, dass er ihn quasi aktiv töten wollte, aber ich sag mal, die Tiere haben ja auch Regionen, wo sie hinpieksen, wo sie wissen, das ist nicht gleich, ne? Also da ist man außer Gefecht gesetzt, also in die Gliedmaßen, aber jetzt nicht gleich tödlich. Aber wenn es in den Bauchraum geht, dann wird es schon schwierig. Und dann hat man keine Möglichkeit zu trennen. Also das war schon wirklich, war schon ordentlich. Also es haben beide überlebt, das ist jetzt bloß mal ein gutes Ende der Geschichte, aber das war schon...
Ja.
Da weiß man, wie die Tiere reagieren können. Ne? Und da kann man auch, also ich sag's jetzt mal, wir hauen unsere Tiere nicht, um Gottes Willen, aber ich sag mal, um das Überleben des Schwächeren dann zu sichern, gehst du schon dazwischen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das ist wirklich, als wenn man mit einer Schaufel auf den Stein haut. Das braucht man nicht bringen. Das bringt nichts. Ne? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, also wir versuchen, die Tiere abzulenken beziehungsweise rauszukriegen aus ihrer Schleife. Da bringt's mehr, wenn man einmal Wasser dabei hat. Irgendein Schreckmoment, wo der andere hoffentlich noch aufstehen kann. In der Regel, wie gesagt, keine aggressive Tierart. Man muss halt immer gucken, wo kommen die Tiere her? Was sind die Überlebensstrategien? Und das muss man wissen. Und dann kann man sich quasi mit der Arbeitsweise anpassen.
Johannes, da komme ich nochmal auf diese Schutzzapfen. Also das sind ja anscheinend wirkliche Waffen, diese Hörner, die sie auch anscheinend gerne einsetzen. Ich kenne das ja auch jetzt zum Beispiel bei Nashörnern oder sowas oder anderen Tiere, die Geweih haben oder Thomson-Gazellen nicht. Bei denen ist das wohl tatsächlich auch nötig, also im Sinne des Arbeitsschutzes.
Naja, primär, wir arbeiten ja nicht mit den Tieren direkt zusammen. Ja. Also es ist primär der Schutz des anderen Tieres. Man macht es auch in anderen Zoos, bei manchen anderen Arten, Antilopenarten zum Beispiel. Und es sind einfach sehr solide Hörner, auch für ein Tier der Größe, also deutlich massiger als bei einer Thomson-Gazelle.
Auch schon lang, wie so ein Dolch? Oder
ja, also einfach auch eine dicke Basis und dann eben oben verengend und eben nach hinten gerichtet. Und wenn sie eben damit zustechen wollen, dann müssen sie den Kopf umlegen. Aber dann hat man eben auch wirklich eine recht potente Waffe. Das ist eben auch der Grund, warum wir weg von dem Tier gehen, weil es gab eben auch schon in Zoohaltung ernsthafte Unfälle. Zum einen, weil sie eben viel Kraft haben, weil sie diese Hörner haben und weil eben diese Hörner auch in einer ziemlich blöden Höhe sind. Ich meine, wenn eine Kuh einen trifft, dann rennt sie einen meistens über. Das ist auch nicht angenehm, aber wenn man ausweicht, hat man die Hörner meistens nicht in sich drin. Beim Anoa ist es halt so, dass die Hörner auf einer Höhe sind, wo man es fast nicht vermeiden kann. Also wenn ein Anoa mit einem angelegten Kopf ankommt, dann trifft sie halt eine ziemlich blöde Region. Also meistens dann so den Bauchraum von einem Menschen. Und von daher arbeiten wir von dem Tier getrennt. Aber das andere Tier ist eben mit drin und da ist es so, wenn wir diese Schutztappen drauf haben, ist es zwar immer noch ein ziemlicher Aufprall, aber es ist eben dann ein breiterer, stumpferer Kopf und deswegen hat man das gemacht und mittlerweile haben wir die Tiere auch so gut trainiert, dass wir eben, wenn der Zapfen mal abfällt, was eben passieren kann, ich meine die Tiere, also unser Bulle, der kann wirklich große Holzstämme zum Spiel auf der Anlage hin und her schieben, also Die sind so lang wie er, nicht ganz so breit, aber die werden auch ihre 50, 60 Kilo wiegen und der wirbelt die einfach so durch die Luft.
Ja.
Und wenn dann halt so eine Kraft darauf wirkt, dann kann sich eben auch mal die Verbindung von so einem Zapfen und dem Horn lösen. Und mittlerweile haben wir eben durch diesen Kleber eine Möglichkeit, das wieder draufzusetzen und können dann recht schnell reagieren. Früher musste man diese Zapfen eben in Narkose setzen, was man eben auch nicht immer machen will. Es ist ja immer ein gewisses Risiko. Ich meine, wir haben einen sehr erfahrenen Tierarzt, das ging auch alles immer gut, aber wir wollen natürlich gucken, dass wir sowas immer auch möglichst schnell und wenig invasiv machen. Und das hat sich jetzt eben sehr bewährt. Wir mussten auch schon ein paar Mal Zusammenführungen verschieben oder absagen, weil halt gerade kurz vorher dann der Zapfen wieder abgefallen war.
Ja.
Und seit wir das
irgendwas mit dem Feber, ist immer, ja.
Ja, und seit wir das mit dem Feber machen und auch die Kolleginnen haben, die da sehr sich mit dem Training befasst haben, können wir eben auch, selbst wenn am Tag vor der Zusammenführung der Zapfen abfällt, können wir in der Regel dann das wieder hinbiegen, dass wir sagen, okay, wir kleben den jetzt noch an. Und dann sind wir da recht flexibel und können dann eher auch die Gelegenheit nutzen, dass wir eben zum richtigen Zeitpunkt auch zusammenlassen.
Wie gut sind die denn mit euch, Kirsten? Also ich meine, wenn ihr jetzt ruft, kommen sie zu euch? Also zum Beispiel, das klingt ja so, als ob ihr sie euch sogar ans Horn ranlassen.
Ja.
So wie du den, oder so, was man so vom Bullen gehört hat, denkt man ja im ersten Moment, Moment mal, der lässt sich doch im Leben sein Horn nicht entschärfen sozusagen.
Ja, also die sind wirklich sehr umgänglich. Also da kann man sie vielleicht dann schon wieder mit den Kühen vergleichen, wie gesagt. Immer mit der Maßgabe, es sind schreckhafte Tiere, man muss damit rechnen, dass irgendwas passiert. Aber also die kommen, wenn wir kommen, kommen die ran, weil die immer wissen, es gibt irgendwas Schönes. Das muss gar nicht Futter sein, das kann auch der Kontakt zum Tierpfleger sein. Mhm. Wir wissen ja die Stellen, wo die Tiere sehr schwer alleine rankommen, wo es also auch mal juckt und wo es schön ist, wenn man da quasi gekrabbelt wird. Auch da muss man wissen, wie die Tiere reagieren. Ne? Also man kann den Arm jetzt nicht zu weit zum Beispiel durch den Zaun durchschieben. Ne? Der Arm, das hatten wir auch schon, kann ganz leicht brechen, wenn dann das Tier doch mal wegzucken sollte. Wie gesagt, die sind wirklich massig. Aber ich sag mal, wenn man gewisse Regeln des eigenen Arbeitsschutzes einhält, wir krabbeln die ganze Zeit auch durch. Also wir haben, das ist ja ein sehr altes Haus, wo die Tiere jetzt sind. Man hat quasi so eine halben Tür. Das heißt, ich kann oben eine halbe Tür aufmachen und unten eine halbe Tür. Was sehr schön ist, weil man dadurch halt auch einfach drüber kann, ohne dass quasi ein Arm jetzt durch so ein Gutterfeld gebrochen wird. Und dann krabbeln wir die auch. Also die sind total freundlich, dann wird das kleine Schwänzel hochgestellt. Also man merkt deutlich auch durch die Körperzeichen der Tiere, dass sie das jetzt gerade gut finden. Und ansonsten versuchen wir, wie bei allen Tieren auch, halt immer mit positiver Bestärkung zu arbeiten. Also die wissen genau, wenn wir die Tiere in den Stall reinholen, dann gibt es irgendwas Schönes, entweder in Form vom Pflegerkontakt oder halt in Form von Futter. Und genauso ist das auch bei den Außenanlagen. Also wir können die Tiere, wenn wir sie rufen, zu jeder Zeit überall hinnehmen, wo wir das wollen. Und das möchten wir auch.
Damit wir auch wissen, worauf ihr hinarbeitet, hattet ihr denn schon mal Jungtiere direkt vor euch?
Nee. Also ich war vorher in Duisburg. Da gab es noch nie Anoas, von daher kenne ich es noch nicht. Ich kenne es von Besuchen hier früher. Ich kenne auch das letzte Jungtier 2012, hier kenne ich noch aus von einem eigenen Besuch hier. Also und ich in meiner Kindheit war ich oft in Stuttgart im Zoo, in der Wilhelma, die war auch eine Zeit lang ein recht regelmäßiger Anoa-Züchter. Also ich kenne junge Anoas, aber jetzt noch nicht in der aktiven eigenen Tätigkeit.
Und Kirsten, du hast schon eins super niedlich oder beschreibbar? Jungtiere immer niedlich?
Na, das sowieso, aber beim Anoa ist das schon nochmal speziell. Also wenn man das Anoa versucht sich jetzt vorzustellen, dann sprechen wir von einem sehr dunklen Tier, also ein ganz dunkles Braun, so ähnlich wie beim Okapi die Farbe, noch ein kleines bisschen dunkler, mit so hellen Sprenkelungen, das kann am Bein sein, das kann am Hals sein. Aber das Jungtier vom Anoa, also wir sprechen in der Regel von einem Jungtier, ist dann halt wirklich golden. Also anders kann man das gar nicht beschreiben. So ein richtig schönes Gelb-Orange, was so ein bisschen golden ist. Also das ist wirklich eine sehr schöne Sache.
Wie so ein Filmpreis, ein goldener Bambi.
Ja, so ähnlich, genau. Also ja.
Aber noch ohne Hörner natürlich dann, oder?
Naja, die wachsen dann schon. Also am Anfang ja und dann wachsen sie aber. Das ist jetzt nicht wie bei der Giraffe, dass die quasi mit Stirnzapfen geboren werden und die bei der Geburt dann angelegt sind, damit das Geburtskanal nicht verletzt. Aber die wachsen dann schon.
Und
aber
halt nicht golden klingt doch wahnsinnig auffällig. Geht es nicht immer darum, das Jungtier zu schützen und zu tarnen?
Tatsächlich ist das eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Also man muss dazu sagen, die Mütter sind ja sehr wehrhaft und das kommt noch dazu, im natürlichen Lebensraum ist es so, dass eigentlich die Anoas keine natürlichen Feinde haben. Also das würde ich mir jetzt so herleiten, diese auffällige Farbe erklären von dem Jungtier. Der Feind kam dann erst mit den Menschen, mit der Lebensraumzerstörung, aber keine natürlichen Raubfeinde, die auf dieser Insel vorkommen, die das Anoa fressen würden.
Johannes, da kommen wir gleich mal zum Mensch als Feind. Also ich habe ja ganz oft hier schon kennengelernt, wenn ein Tier eine Insel als Lebensraum hat, wird es eng. Wie sieht es beim Anoa aus? Gibt es da eine starke Bedrohungssituation?
Ja, also die Art geht da stark gefährdet. Natürlich gibt es da auch Druck durch Lebensraumzerstörung für Landwirtschaft. Und das Problem ist auch, es gibt recht viele Bodenschätze. Also Sulawesi ist auch so ein Gebiet, wo sehr viel Bergbau betrieben wird. Mhm. Und gerade in heutigen Zeiten, wo viele Metalle wie Nickel und so benötigt werden für Elektromobilität und so weiter, ist halt das Interesse groß, neue Minen zu erschließen, was auch auf Sulawesi ein Problem ist. Und dazu kommt natürlich auch, dass Bejagung ein Thema ist. Ich meine, Anoas sind Wildrinder und gelten da auch als schmackhaft und werden gerne auch.
Speiseplan.
Ja. Genau, also Sulawesi ist auch so mit ein Brennpunkt von dem Bushmeat-Handel in Indonesien. Da werden auch Makaken, Fledermäuse, alles Mögliche verfolgt und bejagt. Und das ist eben auch ein ziemlicher Punkt. Und ja, die Insel ist halt auch so, sie ist zwar recht groß ausgedehnt, aber hat halt relativ schmale Landzungen und dementsprechend, wenn dann noch Besiedlung dazukommt, Straßenbau, Siedlungsbau, Landwirtschaft, dann werden die verbliebenen Waldgebiete recht schnell isoliert. Und das ist eben noch ein weiterer Punkt, der der Art ziemlich zusetzt.
Also ist es ein Bestand, der sich noch selber retten kann oder braucht der letzten Endes schon Hilfe von außen?
Ja, ich meine, das ist schwer zu sagen. Es gibt noch Bestände in Nationalparks. Dazu kommt eben noch diese Unklarheit, ob wir mehrere Anoa-Arten haben. Und man will eben deswegen parallel einen Bestand aufbauen. Man muss dann sehen, es wird ein bisschen davon abhängen, zur weiteren Forschung, ob wir wirklich das haben, was auch so in der Freiland, im Freiland vorkommt oder ob wir vielleicht sogar am Endeffekt Hybriden aus verschiedenen Populationen haben. Dann wären unsere Tiere Botschaftertiere, aber für eine Auswilderung weniger geeignet. Und da wäre eher so, dass wenn man Auswilderungen machen würde, die eher aus indonesischen Zoos kommen würden, weil da eben auch Tiere gehalten werden.
Zum Überleben natürlich wichtig für eine Art, ist auch nicht allzu anspruchsvoll zu sein. Ich frage mal zum Futter, ist das ein Tier, was euch gerne alles abnimmt?
Also die sind schon spezialisiert auf Pflanzen. Je nach Literatur sagt man so 146, 148 verschiedene Pflanzenarten, die aufgenommen werden.
Das klingt kann aber auch nicht sehr wählerisch, oder?
Also es geht, ne? Man muss natürlich gucken, was wächst zu welcher Vegetationsperiode. Ja. Und natürlich ist es auch immer so, dass es ja ein Zusammenspiel ist, Lebensraum und Arten, die in diesem Lebensraum vorkommen. Aber sie sind auch, sag ich mal, ohne Probleme umzugewöhnen. Also wir geben vorrangig Gemüse, ganz viel Laub, also so viel Laub wie möglich. Das ist ein Blätterfresser. Wenn man sich die Tiere anguckt, kann man das immer sich sehr gut auch erschließen an der Körperform, an der Mundform und natürlich, wie gesagt, an dem Lebensraum. Muss aber auch dazu sagen, dass dort schon auch im Lebensraum einiges an Früchten aufgenommen wird. Also Früchtefresser sind es nicht, aber so eine Feige, wenn die jetzt mal am Boden liegt und schmackhaft ist, dann frisst das Anoa auch sowas.
Aber sonst würden sie Obst eigentlich ablehnen?
Also zumindest sollte man das nicht ja so viel machen.
Sind ja Leckerli gilt oder so.
Na, man muss ja immer gucken, was hat man auch für eine Anatomie vor sich. Die haben einen Blätterfressermagen und da ist zu viel Fruchtsäure. Erst recht aus unserem Verbreitungsgebiet, wo ja sowieso die Früchte anders vom Zuckergehalt sind, ist schon noch was anderes als die einheimische Feige, die auf Sulawesi endemisch wächst. Wie gesagt, an sich würde ich sie jetzt nicht als kompliziert beschreiben, also in der Ernährungsform. Viel Gemüse, viel blattreiches Gemüse und dann halt, wie gesagt, wir haben ja das Gute auch hier mit Gondwanaland, wo wir uns gerade befinden, dass wir da auch von den Kollegen ja regelmäßig versorgt werden mit Laub und das ist natürlich schön, wenn man da auch ganzjährig was anbieten kann, gerade für solche speziellen Tiere. Aber mit einem Koala würde ich das Anoa jetzt nicht vergleichen.
Und wir haben ja auch Tiere, die jetzt schon seit vielen Generationen in Europa leben. Die letzten Importe waren in den 60ern, 70ern, das heißt, wir haben jetzt schon so bestimmt die fünfte Generation in Europa geborene Anoas, die eben auch mit dem Futter aufgewachsen sind, aber auch die damaligen Importe ließen sich recht gut eingewöhnen. Im Endeffekt, die reine Pflege ist nicht so schwierig wie bei einigen anderen Arten. Es ist halt so, dass gerade das Sozialgefüge, die Verpaarung, das ist, was wirklich da ein bisschen diffizil ist, wo man ein bisschen Erfahrung braucht, Fingerspitzengefühl, aber das reine Pflegen, wenn man ein ordentliches Gehege hat, wenn man die Temperaturanforderungen hat, bei uns ist es auch so, im Winter sind die auch mal draußen und gehen mal eine Runde, aber auch wieder im Stall. Also Fütterung, Unterbringung ist nicht so herausfordernd, wie eben, dass man die Erfahrung hat und weiß, wann man sie wie zusammenführen muss, worauf man achten muss, wann man es wieder trennen muss. Und das ist bei einigen Arten aus tropischen Gefilden so.
Da blickt man gleich mal zum Abschluss noch kurz in die Zukunft. Wir wissen, Pavel und Tina, das wird hoffentlich bald, auch wenn es nicht einfach ist. Aber du sagtest, das werden nicht nur die zwei bleiben. Also wie sieht so jetzt die nähere Zukunft eurer Gruppe aus?
Genau, also wir kriegen jetzt noch ein junges Weibchen, die ist von August 22, selbst also über 2 Jahre alt, aus dem Zoo Gyor in Ungarn. Man hat uns das Vertrauen geschenkt vom Zuchtprogramm, dass wir eben die Erfahrung, auch die Anlagen haben, dass wir noch ein zweites Weibchen unterbringen können. Und dann müssen wir eben sehen, was mit ihr besser klappt. Und dann wird eben sich entscheiden, wie wir langfristig weiterverfahren. Aber uns wurde eben das Vertrauen geschenkt, dadurch, dass wir eben einen Bullen haben. Es wurde auch schon sein Sperma untersucht. Er ist auch zeugungsfähig, ist auch ein wichtiger Faktor. Es gibt ja auch oder gab auch bei einigen Zuchtprogrammen Tiere, die halt lange Zeit nie was gebracht haben, wo dann rauskam, okay, der eine kann gar nicht. Ja. Das ist auch schon mal ausgeschlossen. Und von daher haben wir echt gute Voraussetzungen, um hoffentlich mit dieser wertvollen jungen Kuh endlich mal Erfolg zu haben. Wir werden es auch mit Tina weiter probieren und müssen dann eben sehen, wo wir langfristig weitermachen werden.
Muss Pavel seine Schüchternheit noch ablegen oder sowas? Ich meine, jetzt hat er ja eine doppelte Chance dazu. Ich frage gleich mal, zwei Mädels zusammenzubringen, wird das schwierig?
Also wir haben jetzt nicht vor, die zwei Mädels zusammen zu gewöhnen, sondern wir werden das so machen, dass auch die drei Tiere dauerhaft erstmal voneinander getrennt sind.
Okay.
Außer sie sollten dann quasi, also wir merken, dass sie in den Zyklus kommen, dann werden wir sie für diese Periode zusammennehmen. Aber ich sag mal jetzt, unser oberstes Ziel ist jetzt nicht, die zwei Mädels zusammen zu gewöhnen. Man hat ja manchmal so die falsche Idee von dem, was Tiere brauchen. Also wir hören das ganz oft von den Besuchern, auch Mensch, die sind ganz alleine in dem Gehege. Aber es gibt nun mal auch Tierarten, die wirklich Einzelgänger sind. Das hat auch Sinn und Zweck. Und von daher werden wir einfach gucken, wie sind die Tiere drauf. Wenn wir jetzt merken, dass sie absolut sozial sind, dann könnte man sicher probieren. Aber das wäre jetzt nicht unser erster Schritt. Wir freuen uns erstmal wahnsinnig, dass wir noch so eine junge Kuh kriegen. Also es ist schon eine ganz schöne Verantwortung, die wir auch wissen, dass wir sie tragen wollen und auch bereit dafür sind.
Da wünschen wir euch in dieser Seifenoper natürlich ganz viel Glück. Also Pavel und Tina kennen wir jetzt schon, denen wünschen wir alles was. Und wenn dann erst noch die neue dazukommt, da freue ich mich schon auf die neuen Folgen von dieser besonderen Serie. Herzlichen Dank euch beiden und natürlich viel Glück mit der Aloha-Zucht. Und ich bin auf jeden Fall sehr interessiert. Ich würde das später gerne nochmal fortsetzen, wie es dann weitergegangen ist. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.